Der Durchblick wird unterstützt von der Gebert Rüff Stiftung.
Ganz, ganz klassisch, wenn man mit einer weißlichen Zahnpasta putzt, wenn Schaum entsteht und wenn dann beim Ausspucken dieser kleine Faden, rote Faden drin ist, der anzeigt, irgendwo hat es geblutet, dann weiß man, oh, Obacht. Und wenn das ein paar Tage bleibt oder wenn das regelmäßig vorkommt, dann heißt es ab zum Zahnarzt, dann braucht man Hilfe.
Durchblick. Die Wissenschaft hinter den Schlagzeilen.
Mundhygiene gehört zum Alltag und trotzdem machen viele von uns Fehler oder unterschätzen, wie wichtig die richtige Pflege ist. Aber was gehört zu einer guten Mundhygiene? Welche Mythen sind in diesem Bereich wahr oder falsch? Und auf was kommt es wirklich an, wenn wir unsere Zähne langfristig gesund behalten wollen? Mein Name ist Fabio Schmid und diese und weitere Fragen kläre ich jetzt mit Professor Philipp Sarmann. Er ist Leiter vom Zentrum für Prophylaxe am Universitären Zentrum für Zahnmedizin zu Basel. Herr Sarmann, herzlich willkommen im Durchblick.
Ja, schönen guten Morgen aus dem Universitären Zentrum für Zahnmedizin in Basel.
Jetzt geht als erste Frage, wie sieht eine optimale Zahnputzroutine aus?
Das ist eine sehr gute, aber auch sehr schwierige Frage. Die optimale Mundhygiene ist nicht für jeden gleich. Was für den einen reicht, reicht vielleicht für den anderen nicht. Und das liegt daran, dass Zähne ganz unterschiedlich sind von ihrer Position, von dem, was sie für die Pflege brauchen und wie viele Zähne auch da sind. Aber wenn man es ein kleines bisschen runterbrechen sollte, dann ist wahrscheinlich die richtige Antwort, die optimale Mundhygiene sollte regelmäßig stattfinden und sie sollte systematisch stattfinden. Das heißt, dass man wirklich überprüft, dass alle Zahnoberflächen tatsächlich gereinigt werden und eventuell auch die Zunge mit dazu.
Jetzt, ich bin schon seit Jahren ein Fan von elektrischen Zahnbürsten. Ist das besser als reguläre Zahnbürsten?
Es gibt in der Tat einige Studien, die zeigen, dass es damit gelingt, besser die Oberflächen sauber zu kriegen. Aber was auch ganz klar gilt, ist, niemand muss eine elektrische Zahnbürste haben. Jemand, der wie Sie, Herr Schmidt, gut zu Weg ist und manuell einigermaßen fit, der kann mit einer ganz einfachen, guten Handzahnbürste eigentlich ganz genauso gut pflegen. Es macht es natürlich etwas einfacher mit einer elektrischen Zahnbürste, wenn Sie beispielsweise kieferorthopädische Apparaturen im Mund haben, die, sagen wir, die Mundhygiene nicht eben einfacher machen. Dann sind diese kleinen Zitter- oder Vibrierbewegungen der elektrischen Zahnbürste schon eine ganz feine Sache. Und außerdem schützen elektrische Zahnbürsten davor. Manche Leute drücken recht fest mit der Zahnbürste aufs Zahnfleisch und auf die Zähne auf. Die neueren elektrischen Zahnbürsten vermeiden das von vornherein. Die stellen dann aus und dann kann man sich so nicht schädigen.
Spielt dort die Härte von der Zahnbürste auch eine Rolle? Oder ist das auch individuell?
Die Zahnbürstenborsten spielen eine ganz, ganz wichtige Rolle, weil die ganze Kraft, die von den Maschinchen auf die Zahnoberflächen übertragen wird, das läuft ja über die Borsten. Und da spielt, wie Sie gesagt haben, die Härte eine wichtige Rolle. Aber neben der Härte auch die Qualität der Borstenenden. Das ist kürzlich mal bei einem großen Hersteller unangenehm aufgefallen, dass die Borstenenden nicht abgerundet sind. Und wenn die scharfkantig sind, meistens Nylonborsten, dann können die Zahn und Zahnfleisch schon durchaus bei der normalen Putzbewegung verletzen.
Jetzt, ich bin ein bisschen geprägt, weil meine Mama arbeitet in einer Zahnarztpraxis und ich habe da schon von klein auf habe ich mitgekriegt, wie man halt seine Zähne richtig putzt. Und immer wieder ein grosses Thema ist Zahnseide. Das ist ja sehr, sehr wichtig, dass halt auch nicht nur die Oberfläche, sondern auch Zwischenräume oder, gut gereinigt werden.
Ja, das ist richtig. Der Zahnzwischenraum ist auf der einen Seite schwer zugänglich für die normale Zahnbürste, da kommt man nicht hin. Und deswegen gibt es spezielle Zusatzmittel wie Zahnseide, wie Interdentalbürstchen. Und die funktionieren prinzipiell fantastisch, sind aber ein kleines bisschen aufwendig und schwierig in der Anwendung. Es gab vor einigen Jahren, 5 oder 6 Jahren, eine etwas unselige Diskussion, als Studien gezeigt haben, wir wissen gar nicht ganz genau, wie viel Vorteile Zahnseide im Endeffekt bringt. Die Überlegung ist, es ist eine absolut plausible Möglichkeit, um an diese Stellen hinzukommen. auch wenn es kaum möglich ist, über viele, viele Jahre oder Jahrzehnte Untersuchungen zu machen, mit einer Gruppe, die nie Zahnseide benutzen darf und einer Gruppe, die es ständig tut, sodass man wirklich vergleichen kann. Daran lag es, dass die sogenannte Evidenz so gering dafür ist. Aber jetzt, einige Jahre später, wissen wir durchaus, dass Zahnseide, das regelmäßige Zahnseide benutzen, sehr effektiv vor der Karies, die in diesen Interdentalbereichen beginnt, schützen kann.
Und es ist ja auch Vorbeugung für Entzündung von Zahnfleisch, oder?
Ja, das ist richtig. Auch Zahnfleischentzündungen kann man in der Frühform damit vermeiden. Das wesentlich wichtigere Mittelchen ist aber eigentlich für die Leute, die Zahnfleischentzündung haben, die Interdentalbürste. Interdentalbürsten werden in der Werbung auch eigentlich für alle Leute propagiert, ist aber eigentlich das richtige Mittel erst dann, wenn die kleinsten Größen sehr, sehr sanft zwischen den Interdentalbürsten unter dem Approximalkontakt durchwandert.
Das ist ja auch wieder das Individuelle. Jeder hat ja ein bisschen größere Lücken zwischen den Zähnen und darum habe ich auch daheim so verschiedene Größen. Das ist schon recht wirksam, ist halt einfach nochmal mit uns, man kommt noch besser dran her als jetzt einfach normale Zahnseide, genau.
Eine kleine Gefahr besteht schon durchaus auch bei Leuten, die da überaktiv sind, dass sie sich die Räume für die Interdentalbürstchen schaffen durch etwas zu große Interdentalbürsten. Und da muss man natürlich aufpassen, dass man nicht aus guter Absicht den Interdentalraum schädigt, indem man sich dort mit zu großen Bürsten Räume schafft, die vorher nicht da waren.
Jetzt vorhin haben Sie es erwähnt, Zunge reinigen ist auch wichtig. Ist das in dem Fall nicht nur ein Mythos? Man sieht ja auch immer wieder die Tools, wo man sich so die Zunge kann reinigen. Ist das wirklich wirksam?
Im Prinzip ist es so, dass in der ganzen Mundhöhle Bakterien sind und diese Bakterien setzen sich, wenn sie die Möglichkeit haben, irgendwo ab und proliferieren. Das geht ganz fantastisch auf Zahnoberflächen, die niemals abschilfern. Das heißt, die oberflächliche Zahnschicht ist in Erd. Solange nicht geputzt wird, setzen sich Bakterien drauf und wachsen über Tage, Wochen und Monate, bis sie eben geputzt werden. Bei der Zunge ist es etwas anders. Die Zunge schilfert an der Oberfläche ab, wenn auch langsam. Aber die Zunge hat eine riesen Oberfläche und zum Teil Einziehungen, die wir Krypten nennen. Und damit beherbergt die Zunge schon auch sehr viele Bakterien. Hinsichtlich der Karies, hinsichtlich von Parodontalerkrankungen oder parodontalen Entzündungen ist sicher das ganz, ganz Wichtige. Die Zahnpflege, die Zungenpflege zusätzlich ist sicher ein Plus.
Wie viel Mal putzen Sie jetzt persönlich pro Tag Zähne?
Ich selber putze zweimal am Tag die Zähne. Das reicht bei mir. Ich habe seit vielen Jahren keine Karies mehr. Es gibt Leute, die müssten häufiger putzen. Und es gibt Leute, bei denen würde prinzipiell auch weniger reichen. In der Tat ist es so, meine Patienten, die ich habe, die mit viel Zahnfleisch Problemen zu tun haben, sind häufig überrascht, wenn ich ihnen sage, schauen Sie, putzen Sie einmal am Tag. Nehmen Sie alle Zeit, die Sie sonst für 3, 4, 5 Mal genommen haben, zusammen und putzen Sie einmal am Tag. Aber fast perfekt. Perfekt gibt es ja nicht. Aber einmal am Tag, wenn man die bakteriellen Biofilme entfernt, die für Karies und für Zahnfleischentzündungen verantwortlich sind, dann reicht es, damit sich dort nichts weiterentwickeln kann. Bei Karies gibt es Leute, die durchaus häufiger als einmal putzen müssten, Kinder und Leute, die vom Speichel her dort eine negative Prädisposition haben, die dazu neigen, schnell Karies zu entwickeln, beispielsweise auch deswegen, weil sie viel Süßes essen. Die sollten vielleicht etwas häufiger putzen. Aber bei einer normalen Ernährung ist 1 bis 2 Mal täglich ordentlich absolut ausreichend.
Und ist das nach dem Nachtessen oder am Morgen? Was empfehlen Sie da, wenn man jetzt einmal macht? Wenn ich mir das vorstelle, so einmal am Tag wäre jetzt morgen, schaut man auf, hat man vielleicht ein bisschen Mulgeruch oder vor Nacht einen komischen Geschmack im Mul, dann putzt man die Zähne und dann aber am Abend nach dem Essen nicht mehr.
Am besten ist es, wenn man kurz vorm ins Bett gehen die Zähne putzt. Nicht bloß, weil man dann nicht mehr isst, sondern weil dann auch das Fluorid, das Sie vorhin angesprochen haben, lange auf den Zähnen drauf bleibt, wenn man nicht noch extra ausspült, sondern einfach ausspuckt. Und dann hat dieses Fluorid eine lange Einwirkzeit in der Nacht, wo wenig Speichel im Mund ist. Und dann bleibt es da in einer relativ hohen Konzentration. und stärkt den Zahnschmelz. Morgens wollen die meisten Leute sich ganz kurz mit frisch riechender Zahnpasta den Mund, sagen wir mal, kurz anfrischen. Und das ist auch nachvollziehbar. Es ist durchaus normal, dass man über Nacht etwas Mundgeruch entwickelt und dann ist das eine gute Sache. Aber wenn es darum geht, die Biofilme, die Bakterien zurückzusetzen durch das Putzen, dann ist es eigentlich egal, zu welcher Tageszeit es stattfindet, dann ist es eigentlich egal, ob vor oder nach dem Essen. Denn das wirklich Schädliche sind jetzt nicht Nahrungsmittelreste, sondern das wirklich Schädliche sind Bakterien, die sich aufbauen. Kleine Einschränkung dazu eventuell, wenn Sie halt, wie vorhin gesagt, fortwährend Süßes essen, fortwährend Süßes trinken, dann spielt es eventuell schon eine Rolle, dass man anschließend die süßen Reste, die Kohlenhydrate, die von den Bakterien verstoffwechselt werden, entfernt.
Jetzt, wie wichtig ist gerade zur Vorbeugung von Karies Fluoridgel?
Fluoridgel zur einmal wöchentlichen Anwendung ist sicher eine gute Sache. Was noch viel wichtiger ist, ist eigentlich die regelmäßige Anwendung über die Zahnpasta. Heutzutage sind, wenn man es nicht ganz sorgfältig so aussucht, dass kein Fluorid drin ist, haben wir fast in allen Zahnpasten einen ordentlichen Fluoridgehalt, der so niedrig ist, dass er weit davon entfernt ist, toxisch zu sein, also giftig zu sein. Und auf der anderen Seite einen sehr guten Karies-Schutz mit sich bringt.
Ist das ein Mythos? Es gibt Leute, die meinen, dass Fluoridgel schädlich ist, wenn man es zu viel benutzt. Ist das nur ein Mythos oder ist da etwas wirklich dran?
In den Packungsgrößen, wie wir Fluorid bekommen, ist das ein Mythos. Es wird sehr genau darauf aufgepasst, dass das weit unterhalb des möglicherweise giftigen Levels bleibt. Darüber hinaus ist die Anwendung von Fluorid sehr, sehr gut untersucht. Und in unseren Breiten, wo Fluorid jetzt im Boden, im Trinkwasser nicht mehr vorkommt, eigentlich in größeren Mengen, ist es absolut unbedenklich.
Jetzt gibt es irgendwelche Anzeichen, wo man wirklich auch merkt, wo eine schlechte Mundhygiene. Was merkt man das als erstes?
Gar keine ganz einfache Frage. Man selber merkt es eine ganze Weile durchaus nicht. Andere Leute können es einem sagen, der erste Indikator, das erste Anzeichen für schlechte Mundhygiene ist eigentlich Mundgeruch. Das Problem ist jetzt ein kleines bisschen, Herr Schmidt, das kriegen Sie selber nicht mit, weil wie Ihre eigene Mundhöhle riecht, weil was im Mund ist, ist auch die ganze Zeit in der Nase, das baut sich langsam auf. Andere Leute können einem das sagen, wenn man sich in einer guten Partnerschaft ist es sicher möglich, dass man das vorsichtig anspricht. Oder Eltern bemerken das bei ihren Kindern. Glatte Zahnoberflächen sind ein Anzeichen dafür, dass die Zähne relativ sauber sind. Aber was eigentlich der wichtigste Indikator und der früheste Indikator ist dafür, dass die Mundhygiene nicht stimmt, das ist Zahnfleischbluten. Ganz, ganz klassisch, wenn man mit einer weißlichen Zahnpasta putzt, wenn Schaum entsteht und wenn dann beim Ausspucken dieser kleine Faden, rote Faden drin ist, der anzeigt, irgendwo hat es geblutet, man weiß häufig gar nicht wo, dann weiß man, oh, Obacht. Und wenn das ein paar Tage bleibt oder wenn das regelmäßig vorkommt, dann heißt es ab zum Zahnarzt, dann braucht man Hilfe.
Zahnfleischrückgang ist auch so ein bisschen das Thema. Wie kann man das Technik vom Putzen so anwenden, dass das eben nicht passiert oder dass das Zahnfleisch halt auch gesund bleibt?
Prinzipiell haben wir vorhin über elektrische Zahnbürsten gesprochen, die verhindern, dass man zu stark schrubbt. Zu große Kraft, nicht abgerundete Borstenenden, unfalsche Putztechnik sind wahrscheinlich die größten Risikofaktoren. Darüber hinaus gibt es Situationen wie schwierige Zahnstellung, die den Zahnfleischrückgang in einem sonst gesunden Gebiss noch unterstützen eigentlich. Und ansonsten ist Zahnfleischrückgang in den meisten Fällen dann einfach ein Zeichen dafür, dass unter dem Einfluss von chronischen Entzündungen der Zahnhalteapparat sich auflöst langsam vom Rand her, die Zähne immer länger werden und der Zahnhalteapparat mit der Zeit verloren geht. Wir nennen das Parodontitis. In der Werbung hört man häufig Parodontose, aber die Endung -ose heißt häufig, dass man gar nichts machen kann, dass es eine degenerative Erkrankung ist. Und gegen Zahnfleischentzündungen kann man was machen. Und da ist genau der erste Ansatzpunkt, die gute Mundhygiene.
Und gegen Rückgang vom Zahnfleisch kann man da auch etwas machen, wenn es schon so vorkommt?
Da kommt es dann ganz drauf an, woher kommt es. Wenn es ein entzündlicher Prozess ist, Dann braucht man Unterstützung durch einen Spezialisten, durch einen Parodontologen, der einem zeigt, wie man, was häufig vorkommt, mit einer gewissen Überaktivität des Immunsystems auf diese Bakterien zurechtkommt, durch entsprechend individuell verbesserte Mundhygiene. Wenn man in einem sonst gesunden Gebiss Rezessionen, also lokalen Zahnfleischrückgang hat, dann gibt es durchaus auch Möglichkeiten, chirurgisch diese störenden Stellen wieder in Ordnung zu bringen. Das ist aufwendig, das macht keinen Spaß. Aber wenn die Ursache nicht chronische Zahnfleischentzündungen sind, dann lässt sich das eigentlich in den meisten Fällen auch wieder ganz gut in Ordnung bringen. Ja, wichtig ist dabei, dass der störende Faktor, der schädigende Faktor, wie zum Beispiel das falsche Zähneputzen, wie Schrubben, dass das abgestellt ist. Weil was der Zahnarzt oder der Parodontologe da repariert, das wird niemals besser sein als so, wie es ursprünglich mal gewesen ist.
Wie ungesund sind eigentlich Whitening-Produkte, also Zahnbleaching? Sieht man auch immer häufiger, dass das Leute machen.
Whitening-Produkte machen manchen Leuten Probleme, weil die Zähne überempfindlich werden. Und der zweite Punkt ist, damit die Zahnpasta einen schönen aufhellenden Effekt hat, wird bei diesen Zahnpasten werden relativ viele Abrasionspartikel, also Schleifpartikel, zugesetzt, damit die Oberfläche auch maximal von, sagen wir, Kaffeebelägen oder so befreit wird. Und deswegen empfehlen wir diese Whitening- oder auch Raucherzahnpasten nicht bei Leuten, die bereits mit Zahnfleischproblemen zu tun gehabt haben. Leute, die mit Zahnfleischproblemen zu tun gehabt haben, bei denen liegen Bereiche der Wurzeloberfläche frei, nicht bloß der Schmelz. Und die Wurzeloberfläche ist gegen diese Schleifpartikel sehr, sehr anfällig. Wenn man dann noch ein bisschen stark schrubbt, dann hat man sehr, sehr schnell Defekte im Zahnhalsbereich. Und das sind dann auch die Leute, die viel damit zu tun haben, mit Kälteempfindlichkeiten, die sicher nichts mehr Kaltes trinken möchten aus dem Kühlschrank oder am Glacier noch viel Spaß haben.
Aber für jemanden mit gesundem Zahnfleisch und gesunden Zähnen ist ein Whitening-Produkt jetzt nicht etwas, was Sie nicht empfehlen?
Doch, tatsächlich, wir empfehlen diese Art von Produkten gar nicht. Weil unsere Zähne einfach viele, viele Jahrzehnte halten müssen. Und da ist schon die kleine Schädigung, die wir jeden Tag setzen, ein Problem. Wer sich die Zähne aufhellen lassen möchte, ist gut beraten, wenn er das durch vorsichtige Maßnahmen beim Zahnarzt, bei der Zahnärztin seines Vertrauens macht.
Letzte Frage. Wie schon vorher gesagt, meine Mama arbeitet in der Zahnarztpraxis und dort gehe ich immer noch in die TH und ich kriege jedes Jahr einmal jährlich eine Terminvereinbarung, wo ich einfach einmal im Jahr zur TH gehe. Langt das oder sagen Sie, was ist so die Empfehlung von Ihnen, wie viel Mal zur Dentalhygiene?
Herr Schmidt, bei einem jungen, gesunden Mann ist einmal im Jahr, kann das durchaus reichen. Wir haben Leute, bei denen reicht das definitiv nicht. Leute, die wegen ihrer Zahnstellung gar nicht die Möglichkeit haben, perfekt zu pflegen. Wir haben Leute, die wahnsinnig aggressiv auf verbleibende Bakterien reagieren, mit Entzündung, mit Zahnfleischabbau. Die Leute kommen häufiger. Die kommen 3 bis 4 Mal im Jahr über die aktive Therapie, wenn irgendwo eine Füllung rausgefallen ist, wenn irgendwo was zu tun ist, hinaus. Und für diese DH-Behandlungen zeigt uns die Literatur einwandfrei, dass wir dadurch das Neuauftreten von Karies sehr, sehr, sehr gut absenken können und dass wir hinsichtlich der Zahnfleischerkrankung sogar in einem geringen Maße wieder veranlassen können, dass Zahnhalteapparat zurückkommt. Das ist tatsächlich das Beste neben der täglichen selbst durchgeführten Mundhygiene, was wir in der Zahnarztpraxis anbieten können.
Herr Samann, das ist doch ein super Abschluss. Ich danke Ihnen vielmals für das spannende Gespräch und das Mitwirken im Durchblick.
Ich bedanke mich für die Einladung und wünsche Ihnen einen schönen Tag.
Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere uns doch auf Spotify, Apple oder überall dort, wo du deine Podcasts hörst, dann verpasst du sicher keine neue Folge mehr. Mein Name ist Fabio Schmid, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.
Durchblick. Die Wissenschaft hinter den Schlagzeilen.